Game On, der DAZN Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Game On.
Ladies and Gentlemen, es ist spät. Es ist 0.34 Uhr. Wir können fast sagen, wir senden live, denn es ist Montagnacht, die Nacht also auf den Dienstag. Und ihr merkt, wir geben alles. Ich habe hier ein schönes Bierchen in der Hand. Das habe ich mir noch eben schnell aufgemacht. Ich weiß nicht, Robby sitzt ja bei mir und auch ein Getränk in der Hand. Jawohl, auch ein Bierchen, auch ein bayerisches Bier sehe ich gerade.
Natürlich, hallo Elmar.
Das ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall Dienstag, der 24. Mai. Wir sind also zurück auf unserem klassischen Game-On-Tag. Und ich bin ziemlich durch. Ich habe mir das Bierchen, wie ich finde, echt auch verdient. Ich habe einen langen, langen Tag hinter mir. Bin heute Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden. Aber dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Robby sieht entspannt aus, trotz der späten Stunde. Er hat einen Game-On-Pulli an, einen Game-On-Hoodie an, um genau zu sein. Sehr
ja,
schön.
Ja, nochmal hallo Elmar. Ja, ich bin entspannt. Ich habe heute ein kleines Mittagsschläfchen machen dürfen. Vielen Dank an meine Frau auch nach der langen Heimfahrt vom Urlaub. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Und ja, ich glaube, ich werde das nicht mehr so machen. Nicht mal so wegen mir, sondern wegen den Kids. Ich glaube, das war zu viel für die ein bisschen. Die letzten ein, zwei Stunden von der Fahrt waren jetzt nicht ganz so angenehm. Aber alles gut gegangen, sind alle heil und gesund wieder daheim. Hatten einen ja, schönen Familienurlaub und bin wieder zurück im Schwarzwald.
Bist du so einer, der das Lenkrad nicht abgibt, der das Ding auch alleine durchdrückt oder ist schön Wechsel mit der Gattin?
Nee, solange ich also merke, dass ich gut noch fahren kann, gebe ich es auch nicht ab. Ich bin auch einer, der auch ungern
schlechter Beifahrer.
Ich bin ein schlechter Beifahrer und ich mag es auch nicht, wenn jemand dann am Radio rumfummelt, wenn ich fahre oder so, solche Dinge. Weißt du, ich meine, es hat ja schon einen Grund. Ich habe ja einen VW und da ist alles so ein bisschen auf den Fahrer ausgerichtet. Das hat seinen Grund und bitte nichts machen. Ich habe alles unter Kontrolle.
Wenn also alte Folgen von Game On laufen, da wird nicht dazwischen gefunkt. Die werden sich in aller Ruhe nochmal angehört und das ist gut.
Genau.
Wir sind bei Folge Nummer 105, Ladies and Gentlemen, von Game On, dem DAZN Podcast. Und ihr könnt es meinetwegen über die Triple 20 spielen mit 5 und Tops oder Triple 20, 13, Doppel 16. Ihr könnt es über die Triple 19 spielen, gibt's auch verschiedene Varianten, zum Beispiel Triple 19, 8 Tops. Oder aber ihr geht über Single Bull und haut danach zwei Dinger oben in Tops rein, dann ist es auch gut. Dann habt ihr auch 105 gecheckt. Also ein klassisches Dreidart-Finish. Und du, heute, ich bin mit dem Flugzeug jetzt aus Köln hier zurückgekommen, Verspätung gehabt und noch eine Stunde schön im Flieger gesessen, weil es viele Gewitter gab um München wohl herum. Dadurch konnte man nicht starten oder die hätten keinen Flieger in Empfang genommen. Aber dadurch aber auch noch die Möglichkeit gehabt, zumindest hin und wieder noch reinzugucken in das Relegationsspiel des HSV gegen die Hertha. Die Hertha macht's tatsächlich. Obwohl sie das Hinspiel in Berlin verlieren, gewinnen sie jetzt mit 2-0 und damit bleibt Hertha BSC in der ersten Bundesliga und der HSV schafft es nicht. Ich kenne so viele, die richtige HSV-Fans sind. Ich habe denen echt die Daumen gedrückt, weil ich dachte, mein Gott, das geht denen so ans Herz und jetzt schaffen sie es nicht. Das ist hart.
Ja, also ich habe es nicht ganz verfolgt, aber ich finde es auch hart natürlich. HSV ist ja schon so ein Traditionsverein. Aber ich finde auch trotzdem, ohne jetzt parteiisch sein zu wollen, so in der ersten Fußballliga, egal in welchem Land, die Hauptstadt gehört schon irgendwie rein, oder? So
ja, finde ich auch.
Vom Gefühl her, ja.
Ja, aber ich glaube, der HSV hätte auch sein Plätzchen in der ersten Bundesliga verdient. Ja, aber jetzt sind die Bremer oben, jetzt ist Schalke oben und der HSV eben nicht. Lass uns vielleicht über Darts reden. Es sind viele Pfeile geflogen. Es gab das 7. European Tour Turnier am Wochenende. Es wurde in der Hans-Martin-Schleyer-Halle von Stuttgart gespielt. Am Donnerstag zuvor natürlich Spieltag 15 der Premier League Darts. Und wir haben ja den neuen Modus ganz schön abgefeiert. Wir haben ihn alle eigentlich für gut geheißen. Alle haben wir ihn gemocht. finde ich, er zeigt jetzt hinten raus kleine Schwächen. Hätte Peter Wright diesen Spieltag gewonnen, wäre alles entschieden gewesen und der letzte Spieltag wäre für die Cats gewesen. Jetzt ist es zumindest so, dass wir ein wichtiges Match noch haben. Es ist die Entscheidungspartie zwischen Peter Wright und Joe Cullen. Sie werden am Donnerstag ausspielen, wer am Playoff-Abend in Berlin in der Mercedes-Benz Arena mit dabei sein wird. Aber trotzdem, für mich sind es jetzt irgendwie zu viele Partien, bei denen es um nichts mehr geht.
Ja, aber es war ja in der Vergangenheit auch oft so, dass es nicht mehr um viel ging zum Schluss, fand ich, auch bei dem alten Modus. Und ich muss auch sagen, zumindest haben wir jetzt diese eine wichtige Partie. Es geht ja auch noch um die 10.000 Pfund Preisgeld an dem Abend. Ich glaube, für die Spieler ist es sehr wichtig und ein schönes Sümmchen auch dann für einen Abend Darts. Und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, ich hätte eher Gervin Price und Peter Wright so in dieser Entscheidungspartie gesehen. Aber Hut ab, Joe Cullen hat das nochmal richtig gut rumgerissen. Hätte ich ihm nicht zugetraut, so ja. Voraus.
Weil er zuletzt auch schwächere Phasen hatte und einfach nicht mehr so richtig gut war. Aber er gewinnt seinen zweiten Abend nach Rotterdam. Und das Ganze in der O2 von London, also die zweite ganz große Arena, in der er sich durchsetzen kann, scheint also auch mit dem Publikum gut umgehen zu können und hat das Ding am Ende gegen Johnny Clayton gewonnen, also zum zweiten Mal 10.000 Pfund auf das Konto von Joe Cullen. Und nochmal, es wird also das Entscheidungsmatch geben zwischen Peter Wright und Joe Cullen. Finde es ganz interessant, wenn man jetzt auch so Stuttgart gesehen hat. Cullen ist irgendwie mit den Gedanken woanders. Du merkst klar, der Schwerpunkt auf der Premier League. Johnny Clayton mit den Gedanken woanders. Er ist auch nicht so richtig da, geht zwar gegen Peter Wright raus, aber er geht ganz deutlich raus und er spielt bei weitem nicht so gut wie in der Premier League. Und Peter Wright spielt ein tolles Turnier, ohne jetzt vielleicht schon zu früh auf alle Ergebnisse einzugehen, aber der scheint da zu sein, weil er, glaube ich, auch weiß, er braucht jetzt ein gutes Wochenende, um fit zu sein für den Donnerstag.
Ja, so sehe ich das auch. Ich glaube auch, dass irgendwie alle mit den Gedanken jetzt bei diesem Donnerstag sind und dann auch natürlich beim Finale dann für den einen oder anderen. Und es geht ja auch um eine Menge Geld. Ich meine, du hast noch 4 Spieler übrig am Premier League Finaltag und das zweithöchste Preisgeld der PDC wird dort ausgespielt. Ich glaube, dass es für die Spieler eben jetzt eine Chance ist, sich ein gutes, dickes Polster anzulegen, zumindest was das Preisgeld angeht.
Oh ja, 275.000 gibt's. Und ich finde auch, diese Rechnerei muss erlaubt sein, mal aus der Sicht eines Johnny Clayton. Also kämpfe ich jetzt da um diese 25.000, die es für einen Sieg auf der European Tour gibt, oder bin ich irgendwie auch mit dem Fokus auf die Premier League, weil da müsstest du schon 10 European Tour Turniere gewinnen, um das Preisgeld zu haben, was du bei der Premier League bekommst. Ist schon ein kleiner Unterschied, ne?
Ja, ja. Und wie gesagt, das ist echt eine Menge Geld. Also knapp 300.000 Euro müssten das ungefähr sein. Also für so einen Abend dann, also ist schon Wahnsinn, oder? Also ja. Wenn man zurückrechnet, ich glaube, der erste PDC-Weltmeister hat, wenn ich es noch richtig weiß, 12.000 Pfund für seinen PDC-WM-Titel gekriegt, Dennis Priestley ja. Damals.
Ja, Anfang der 90er Jahre, da ist ja. So viel passiert, das ist so Wahnsinn. Und das darf man auch nie vergessen. Man muss zwischendurch sich immer wieder hinstellen und 5 oder 10 Jahre zurückgucken, um zu sehen, was da passiert ist. Ne? So vom Niveau her, wie die Tour sich verändert hat. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Jetzt kommt auch so eine neue Generation oder eine alte scheint sich zu verabschieden. Das war übrigens mit Adrian Lewis. Ne? Das war ein Thema auch hier bei The Zone mit Adrian und Flo. Flo hält sich meiner Meinung nach, der wird das jetzt wahrscheinlich hören, on air dann so ein bisschen zurück und zeigt sich ein bisschen diplomatischer. Der will nicht so einfach den Adrian Lewis abschreiben, bei allem Respekt. Und ich verstehe das auch. Der ist ja noch Spieler auf der Tour und das sagt man noch nicht zu einem Kollegen, der ja noch mittendrin ist. Aber auch das Wochenende von Stuttgart hat meinen Eindruck bestätigt, dass Adrian Lewis weit entfernt ist von irgendwelchen Aktionen, die ihn in Richtung Top 20 bringen. Oder was auch nicht, von Auftritten, die mir einfach nur den Eindruck vermitteln, okay, wart mal ab, der Lewis kommt noch. Also das würde mir schon reichen. Er muss gar keine Ergebnisse erspielen, sondern er müsste mir einfach mal den Eindruck vermitteln, dass ich denken würde, okay, das war gut von ihm heute. Weil er hat nicht gewonnen, aber er hat gut gezockt.
Ja. Ja, und wie gesagt, er braucht halt einfach mal so ein Boom-Erlebnis. Einfach mal ein Turnier, wo er richtig weit kommt, ob es jetzt ein Major ist oder die WM vielleicht auch mal wieder oder sonst irgendwie. Aber was komisch ist, Adrian Lewis ist immer noch ein richtiger Fanliebling. So, und ich weiß auch von so intern, dass die Darts, die er da spielt oder die verkauft werden von ihm, die gehören mit zu den meistverkauftesten Darts auf dem Markt. Also da ist eigentlich alles in Ordnung. Und aber er selber macht jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht den Eindruck, als ob auch zurückkommen will. Er hat ja alles versucht, auch diese Taktiken mit dem Rumschreien dann teilweise nach jedem hohen Score und so weiter. Also ich glaube, so wie du es gesagt hast letzte Woche, er scheint ein bisschen hilflos zu sein.
Ja, ratlos und hilflos. Und er hat ja auch keinen Sponsor. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal Nachrichten bekommen hier von Zuschauern. Der hat ja tatsächlich neben seinem Target-Ausrüster keinen einzigen Sponsor auf seinem Shirt. Und das übrigens auch schon seit einigen Monaten. Auch erstaunlich, ne? Für einen zweimaligen Weltmeister musst du doch zumindest mal irgend so einen Flicken auf dem Shirt haben, mit dem du ein paar Penunsen mit nach Hause nimmst.
Es ist auch gar nicht mehr so einfach, glaube ich, an diese guten Deals zu kommen. Und Adrian Lewis wird sich auch nicht hinstellen und für, was weiß ich, 1.000 Pfund irgendwie ein Jahr lang irgendein Badge tragen. Deswegen auch das ist, glaube ich, inzwischen ein Problem geworden. Allgemein, glaube ich, im Sport. Du hast es irgendwie im Gefühl, entweder kriegst du von jemandem 100.000 oder 50 Euro. Dazwischen gibt es irgendwie nichts mehr. Aber es ist schon komisch. Ja? Vielleicht bemüht er sich auch nicht. Aber vielleicht fehlt auch da so ein bisschen im Hintergrund dieses Management-Ding, das zu ihm passt. Ja. Ich weiß gar nicht, bei wem er jetzt unter Vertrag ist oder genau, aber ich glaube, dass er sich da, ich habe das auch schon letzte Woche gesagt, ich glaube, er muss sich jemand zur Seite holen, der ihn da ein bisschen berät.
Ja. Ja, und der ihn gut berät und der kritisch ist und der ihn pusht und der ihm einfach auch mal in den Arsch tritt. Ja. Adrian Lewis ist so ein Typ, der braucht das, weil das einfach ein viel zu großes Talent ist und der muss klar sein, Talent reicht nicht.
Ja, und ich glaube, wir haben auch nochmal, können wir vielleicht auch irgendwann mal machen, so eine Folge mit, gerade wenn es ums Management geht. Ich glaube, es ist ein ganz interessantes Thema. Da gibt es viel zu erzählen, weil es vielleicht gar nicht vielen bewusst ist, dass im Hintergrund da ein paar Leute sind, die Strippen ziehen, bekannte Namen und auch kuriose Teams da zum Beispiel zusammenkommen und auch Konstellationen, die mir nicht ganz so gut gefallen, was Management angeht. Da darf man auch mal ein bisschen kritisch sein, finde ich.
Und die vor allem so viele Spieler und große Spieler unter Vertrag haben, dass sie echt auch eine Macht haben. Also dass
genau
sie echt
das
auch,
meine ich.
Dass sie echt auch Ansagen machen können nach dem Motto, pass mal auf, liebe PDC, wenn das nicht so läuft, dann kommen meine Spieler einfach nicht. Was macht er denn dann?
Ne? Ja, genau das meine ich. Ja. Also viel Thema vielleicht mal irgendwann.
Das ist spannend, das ist gut. Du, ich glaube, wir müssen über Peter Wright reden, haben wir schon gesagt. Und ich glaube auch, wir müssen dann vorher nochmal das Wochenende von Stuttgart durchgehen, damit wir so nochmal klarstellen können, wie hat er gespielt und wie ist es ausgegangen und was für Darts hat er gespielt. Aber vorher gibt es den Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Robby, der Paulke der Woche. Ich habe jetzt auf dem Rückflug von Köln ein bisschen nachgedacht, aber ich mache das jetzt einfach. Der geht an meinen Vater, an Georg Paulke. Der ist am 9. Mai verstorben nach längerer Krankheit und heute war die Beisetzung in Köln. Und von daher habe ich einen ganz schön emotionalen Tag hinter mir, einen anstrengenden Tag. Viele Tränen sind geflossen, es war auch natürlich auch ein trauriger Tag, aber das gehört halt auch zum Leben mit dazu und es war natürlich auch ein Tag, an dem ich viel über meinen Vater nachgedacht habe und mit meinen Geschwistern zusammen und viele Bilder sind aufgepoppt und viele Situationen sind durch den Kopf gegangen. Mein Vater war echt cool, das war ein ganz großer Lebenskünstler, der war toll und das soll auch jetzt genügen. Ich wollte das nun mal jetzt so machen. Der Paulke der Woche ging an Georg Paulke.
Das finde ich schön.
So, ich muss einmal kurz durchatmen und einen Schluck aus der Pulle trinken. So, also, European Tour Event Nummer 7. Stuttgart, Hans-Martin Schleierhalle, Turnier der European Darts Grand Prix fand zum 8. Mal statt, zum 1. Mal jetzt in Stuttgart, war also raus aus dem Glaspalast. Hintergrund war ja, dass Geflüchtete dort untergebracht worden sind und man deshalb den Austragungsort wechseln musste. Zum 1. Mal Stuttgart, Stimmung war gut. Du hast wahrscheinlich nicht so viel gesehen, Robby, weil du in Kroatien warst und weil du gereist bist. Ja.
Ja.
Der Sieger heißt tatsächlich Luke Humphries. Der gewinnt das dritte European Tour Event und er spielt ein tolles Turnier. Er spielt vor allem ein überragendes Finale. Diese entscheidende Session von Stuttgart hatte ein unfassbar gutes Niveau. Das muss man wirklich sagen. Also die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale. Und er ist jetzt die 13 der Welt. Er holt den dritten Titel in einem Jahr. Das haben bislang nur MVG und Peter Wright wirklich auch geschafft. Das ist also bemerkenswert. Und er spielt auch das Finale. Er liegt 7-5 vorne, hat dann die ersten Matchstarts und dann kommt Rob Cross nochmal ran. Ich hatte vorher gedacht, Rob Cross macht's. Das war mein Tipp, den ich auch vorher im Kommentar ausgesprochen habe. Ich dachte, Cross macht's, weil der mich echt überzeugt hat im Halbfinale. Rob Cross hat ja zuletzt immer gesagt, ja, Ergebnis gut, aber ich spiele noch nicht so mein A-Game. Cross hat sein A-Game gespielt. Der hat auch im Halbfinale, glaube ich, 110 gespielt. Also das war richtig, richtig gut, was er gemacht hat. Aber er gewinnt das Finale trotzdem nicht, verliert jetzt sein 7. European Tour Finale. Hat er noch keinen Titel geholt. Das ist doch verrückt, oder? Und das war hochklassig. Das war echt hochklassig und hat großen Spaß gemacht. Also gerade diese letzte Session, diese letzten 7 Partien, die waren toll.
Ja, also ich habe ja natürlich so ein bisschen reingespiegelt, die Ergebnisse verfolgt, auch diese letzte Szene dann im Finale bei 7-7, wo Cross wahrscheinlich denkt, sitzt auf Tops zum Turniergewinn und denkt sich, jetzt hole ich's, mein 7. Finale und ich hol's und Luke Humphries checkt ihm 108 vor der Nase weg, ja, zum Turniersieg und schon Wahnsinn, 2 Dinger hintereinander, 2-mal das gleiche Finale, glaube, ja, ich auch, gell, ja. Ja,
und genauso, ja.
Ich habe ja eine Nachricht bekommen auf Instagram und da hat mir jemand geschrieben, ja, wir hätten den Humphries ein bisschen zu hoch gepusht letzte Woche und zu hoch gelobt und das war genau dann denke ich mir so, also ich glaube nicht, dass wir ihn zu hoch gelobt haben, der ist schon richtig gut und wir haben das ja echt lange thematisiert. Aber auch Rob Cross, muss ich sagen, auch so ein Typ, irgendwie so, der läuft auch so ein bisschen unbeachtet von allen. Immer weiter und ist ein guter Spieler und ist glaube ich, auch in meinen Augen, wenn er eine ordentliche WM spielt, auch wieder ein sehr guter Kandidat für die nächste Premier League nächstes Jahr. Er hat ja ein bisschen, ja, sich beschwert, dass er nicht dabei war und fand das jetzt vielleicht nicht ganz so gerecht. Hat aber gut reagiert, finde ich, dieses Jahr. Also spielt ein ordentliches Jahr bisher. Und ich glaube, wie gesagt, wenn er ein ordentliches Major irgendwo mal mit reinhaut, mit einem Halbfinale, vielleicht einem Finale oder einem Sieg eventuell, dann ist er auf jeden Fall für mich ein ganz heißer Kandidat für die nächste Premier League.
Er ist konstant. Er hat jetzt sein drittes European Tour Finale gespielt. Er ist echt konstant. Ihm fehlt jetzt einfach noch der Triumph in diesem Jahr. Noch kein Turniersieg mit dabei. Aber das war auch wirklich den ganzen Tag über ein hohes Niveau. Der spielt zum Beispiel im Achtelfinale gegen Ratajski auch so eine 100% auf die Doppel. Also macht keinen Fehler auf Doppel. Und Ratajski war auch in einer sehr, sehr guten Form. Nimmt dann Roby John Rodriguez raus. Und Roby, jetzt mal ganz ehrlich, der fängt schon wieder an und in dem Moment, wo er merkt, er wird es wohl nicht gewinnen, versucht er halt eine neue Strategie und diese Strategie heißt, ich werfe 2 Darts in die Triple 20 und drehe mich um und lass mich feiern und mit Krawumms sozusagen, mit ein bisschen Alarm, versuche 180 zu werfen. Das hat er schon in Prag gemacht. Mir gefällt das nicht sehr gut. Und nochmal, Rob Cross hat das danach im Interview, da war ich sehr überrascht, sehr positiv. Also der mag Roby und er sagt, das ist klasse. Auch die Tochter war ja da, das war süß. Die hat er auf die Bühne auch mitgenommen am Anfang noch, Roby John Rodriguez. Das war echt alles total süß. Aber das ist Exhibition, das ist nicht Profisport. Auch wenn das vielleicht dann so sein Weg ist, das kann ja gut sein. Ja. Er macht sich locker damit. So, der merkt vielleicht, scheiße, ich bin zu tight. Ich krieg's jetzt nicht hin. Ich muss was anderes machen. Aber das ist kein guter Weg. Also so empfinde ich das zumindest.
Ja, ich kenne ja Roby schon lang und seit 2013. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt auch nicht gespielt bei ihm. Das ist einfach sein Ding, wie er sich da wieder irgendwie reinspielen will. Er merkt es auch. Wurde ihm ja auch oft vorgeworfen. Ich meine, glaube ich, vor Jahren dieses Jugend-WM-Finale gegen Keegan Brown gespielt und war da auch schon so. Aber da musst du dir auch mal ein Video angucken. Da gibt's von den Dutch Open. Oh, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr das ist. Aber da ist er noch so jung. Roby John spielt dort im Finale gegen Dimitri Vandenberg damals. Das ist ja das größte Turnier der Welt. Auch da schon, wirklich original, du erkennst ihn und das ist einfach seine Art zu spielen und wenn er das braucht in gewissen Momenten, aber er hat auch viele Spiele, die hast du auch schon gesehen, wo er dann auch durchzieht, also straight und ohne Emotionen ja. und sonst wie und für mich, Robbie John Rodriguez, den ich schon sehr lange kenne und auch schätze als Dartspieler und als Mensch, einer der talentiertesten Dartspieler überhaupt, wenn es bei dem läuft, dann kriegst du ihn eigentlich nicht gestoppt, was mich immer wieder wundert, dass er dann ein Spiel spielt, der 106 im Average walzt alles nieder. 20 Minuten später guckst du rein, geht er raus mit 84er Average. Und ich glaube, er muss diese Talfahrten, die dazwischen kommen, stoppen. Und dann wird er noch größer, glaube ich. Aber wie gesagt, sehen viele kritisch dieses Verhalten. Ich bin ja auch einer. Ich bin mehr so auf der Anderson-Seite, wo sagt, werfen, rausziehen, hinten anstellen, weiter geht's. Aber das ist eben Darts. Und gehört auch so ein Typ, der einfach interessant ist für die Szene.
Ja, absolut. Hat jetzt sein viertes European Tour Viertelfinale gespielt. Das ist für ihn auch wichtig. Das ist ja auch ein bisschen Preisgeld, 5.000 Pfund ja. Rein und wird ihm helfen, was die Rangliste betrifft. Robbie John Rodriguez. Mich hat's echt ein bisschen gestört und auch wenn ich finde, dass der eine gute Präsenz hat, das finde ich eigentlich erstaunlich. Das ist ja so, der steht jetzt so um die 80 herum. Der hat eigentlich eine Präsenz auf der Bühne wie ein Top-20-Spieler. Ne, so von der Art und Weise, wie er da steht, das ist super. Ne, das stimmt, ist echt, ja. Das ist cool für den Erfolg letztlich, den er hat, weil er ist ja die 80 der Welt. Ne? Also das, ja. Und der steht auch oben, du denkst, okay, Rob Cross, die sind auf Augenhöhe. Also von der Art und Weise, wie er da oben steht, wie er agiert, wie er mit den Fans umgeht, da ist er einfach klar auch schon lange dabei. Und hat viel Erfahrung und das macht er gut, das muss er ausnutzen auch. Also das können nicht viele, ne? So, das ist echt ein Fund von ihm.
Ja. Vielleicht dann viel damit zu tun, wo er herkommt, aus dieser Darts-Familie, viel Training mit Menzo Suljovic und so weiter, viele gute Leute geschlagen, viele Erfolge gefeiert, gute Averages gespielt, bei vielen Majors dabei gewesen. Ich glaube, das prägt dich auch. Gerade und er ist ja noch nicht alt. Ich habe jetzt das Alter nicht ganz im Kopf. Mitte 20, Ende 20, Mitte 20 müsste jetzt sein.
28, glaube ich.
Es ist noch kein Alter. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also ich war mit 28 noch lange nicht erwachsen, muss ich zugeben. Ja.
Als ich 28 war, da schrieb man das Jahr 1998.
Ja.
Verstehst du? Wir sind im Jahr 2022. Das ist schon ein Weilchen her. Damals habe ich zum ersten Mal kommentiert übrigens. 1998.
Tennis.
Zum ersten Mal kommentiert in Braunschweig das Challenger, ein Sandplatzturnier, wo alle die waren, die wussten, sie werden in Wimbledon nichts reißen, weil es das direkt im Vorfeld von Wimbledon war. Und ich habe das Finale kommentiert von Jens Knipschild gegen Franco Schilari.
Franco Schilari.
Franco Schilari ist deshalb mal aufgefallen, wegen Doping. Der ist des Dopings überführt worden. Ja, genau. Aber war einer, der auf Sand richtig gut unterwegs war eine Zeit lang. Also richtig gut dabei war. Aber jetzt, das reicht jetzt auch in Sachen. Das fällt mir nur gerade mit dem Jahr 1998 ein. Du mal ganz kurz jetzt, was den Sonntag betrifft, die Ergebnisse und vielleicht so ein paar Zahlen zu Peter Wright. Der spielt also neue Darts. Er kommt mit komplett neuen Darts an, erklärt, dass diese Darts eine neue Entwicklung sind. An dieser Entwicklung war er auch wohl beteiligt. Und er sagt tatsächlich, das sind genau die Darts, mit denen ich das World Matchplay gewinnen werde. Und aber auch den European Darts Grand Prix. Also er war sich sehr, sehr sicher, dass er Stuttgart gewinnen würde. Das hatte er am Sonntagvormittag Luke Humphries schon aufs Brot geschmiert. Nach dem Motto, ich klaue mir den Titel, du kriegst ihn nicht, ich hole das Ding. Hat es aber dann auch nach dem Sieg im Achtelfinale am Sonntagnachmittag gegen Johnny Clayton den Zuschauern gesagt. Er würde das Turnier gewinnen, auch wegen der Fans. Und das wäre jetzt so, das ist ja ohnehin ein Turnier, das er sehr geprägt hat. Ne? War schon viermal im Finale. Einmal gewonnen, 2017, drei Finalteilnahmen, drei weitere. Aber dann war doch Schluss im Halbfinale. Und trotzdem, er spielt im Halbfinale, war das das Halbfinale? Das war gegen Humphries. Genau, Viertelfinale gegen Noppert. Der spielt schon eine 111. Ja. Und Noppert auch mit einer 104 und ist komplett chancenlos. Das ist ein 6-1-Sieg für Peter Wright, eine 111. Und dann geht er raus im Halbfinale gegen Luke Humphries. Da ist es dann zwar eine 100, aber da spielt halt Humphries eine 108 mit einer 60% Doppelquote. Also das waren Matches hinten raus, das war sensationell.
Ja, wo das auf einmal wieder hernimmt, ist ein Geheimnis wahrscheinlich, aber ja. Es kann nicht nur an den Darts liegen, also das glaube ich nicht. Also, oder?
Ja, ist echt verrückt. Und ich sage dir, du siehst ihn und du merkst in der Sekunde, okay, der ist wieder da.
Ja.
Er hat keine Zweifel. Er glaubt wieder an sich. Es funktioniert wieder. Das Selbstvertrauen ist da. Es hat einer wirklich dann auf On gedrückt, jemand, und der ist wieder da.
Ja, und wir hatten es vor 2-3 Folgen auch thematisiert, weil ich gesagt habe, irgendwie fehlt mir so langsam so ein bisschen der öffentliche, also was heißt Aufschrei, die Kritik, weil er spielt in der Premier League 89, 87 Average, dann 90, dann bei einem European-Turnier spielt er wieder unter 90. Irgendwie, dass da keiner sagt, hey, das ist ja jetzt eine Krise bei Peter Wright oder so, und es war irgendwie auch eine Krise. In der Premier League spielt er so viele Fünfer und Siebener, also so einen richtigen Linksdrall hat er gehabt, und plötzlich haut er hier in Stuttgart wieder so eine Performance raus und geht ja eigentlich nur raus, weil Luke Humphries genial spielt und wo das auf einmal wieder herkommt. Er muss mental unglaublich stark sein und er muss wirklich seine Tricks und seine Methoden haben, wie er da wieder rauskommt. Also es ist schon ein guter Typ, Peter Wright. Also,
ja, und der muss innerlich auch ein Selbstvertrauen haben. Also der kommt zu dem Punkt, wo er merkt, ja, ich habe den Touch zurück, und dann weiß der auch, er wird gewinnen. Ja. Und weil du auch sagst, nochmal Krise, auch das finde ich, auch wenn es jetzt keine so Monster-Niederlagenserie ist, trotzdem, er hat 6 Matches in Folge verloren, das gab es noch nie bei Peter Wright in seiner Karriere. Das muss man mal, Wahnsinn, ne? 6 Matches ist gar nicht so viel. Auf der anderen Seite ging 6-mal in der ersten Runde raus, ist schon viel, ne? Also für die Nummer 1 der Welt, darf man nicht vergessen.
Das darf man nicht, muss man ja dazu sagen. Er ist die Nummer 1 der Welt, und das darfst du dir eigentlich fast nicht erlauben. Allein schon als, darfst du dir fast nicht erlauben als Zeichen an deine Gegner. Weil sobald die Schwächen erkennen, werden die wieder ein bisschen selbstbewusster gegen dich und versuchen natürlich da voll reinzugehen und dich da nochmal runterzukriegen. Und das ist ja immer das Problem. Also wenn du ganz oben bist, geht's halt eben auch ganz schnell wieder nach unten.
Ja. Er spielt jetzt mit Brille, hat auch in Stuttgart mit Brille gespielt. Hat das ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder mal getan. Er hat jetzt so eine ganz konservative Brille. Er sieht ein bisschen, ich finde, die passt gar nicht zu seinem wilden Outfit, das er da
null,
hat.
Ne?
Ist so ein bisschen eine Buchhalterbrille. Ja. Aber gut, wenn's funktioniert, dann ist es gut. Aber trotzdem, die Darts, du sagst gerade, das kann ja nicht an den Darts liegen. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, er denkt sich, das liegt an den Darts. Also weißt du, so die Darts spielen für ihn schon eine sehr, sehr große Rolle.
Ja.
Eine viel, viel größere Rolle als für andere Spieler. Also Van Gerven sozusagen, der Kerl, der eigentlich immer die gleichen Darts gespielt hat, der hat das Thema gar nicht so groß gehabt. Also der hat nicht überlegt, was liegt jetzt an den Darts. Peter Wright denkt ja permanent nach, was an einem Dart jetzt falsch ist und was richtig ist und ob der nun passt oder nicht passt. Der macht das ja auch zu einem ganz großen Faktor für sein Spiel, ne?
Ja.
Und dadurch glaube ich schon jetzt, der hat jetzt einen Dart gefunden, mit dem läuft's gut. Das ist, also er, glaube ich, erklärt sich das mit den Darts.
Ja, und ich habe auch jetzt gelesen und auch mal mitgekriegt, er ist da tatsächlich so ins Detail, dass er teilweise, er nimmt verschiedene Sets mit und merkt auf der Bühne, oh, hier in dieser Venue, in dieser Halle stecken meine Darts ganz ein Stück weit nach oben. Ich nehme mal die anderen und guck mal, wie die liegen, weil für ihn ist immer irgendwie dieser Steckwinkel ganz, ganz wichtig für sein Spiel. Wobei er ja auch einer ist, der kann ja drunter spielen und drüber spielen. Das heißt, viele Spieler wechseln ja nach unten auf die 19, wenn sie unterhalb der Triple 20 treffen, aber er kann das wunderbar korrigieren und wie gesagt, der ist echt, weißt, wie feinfühlig musst du sein, wie gut musst du deinen Wurf und deinen Körper kennen. Wenn du schon merkst, okay, hier ist die Deckenhöhe etwas mehr, also muss ich die Darts nehmen. Weißt du, wie ich meine? Oder da ist ein, Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung.
Das ist total irre. Es ist echt irre, weil er ja auch sagt, mit denen, also er sagt ja nicht, das sind jetzt meine Darts, mit denen gewinne ich alles. Er sagt, mit denen gewinne ich das World Match Play.
Genau.
Die sind offenbar genau richtig für den Empress Ballroom, warum auch immer. Und sie seien auch einen Ticken besser als die Goldenen. Auch diesen Satz hat er gesprochen. Leicht und locker. Okay.
Für mich die Goldenen immer noch die Darts, die am besten passen. Aber wir werden sehen. World Matchplay ist ja bald.
Ist bald, im Juli.
Da werden wir auch ein paar Tage zusammen kommentieren. Ui. Ja.
Das ist ja schön.
Ja. Also nicht also alle, aber 2-3 Tage.
Wir machen World Cup und World Matchplay dann.
Genau. Ja.
Sehr gut.
Ja, freue ich mich.
Ja, World
Cup, ich weiß nicht, ist es jetzt ein harter Themenschnitt? Die Nationen sind ja heute rausgekommen, hast du gesehen?
Das habe ich gesehen, ja.
Ja.
Es gibt Griechenland ist nicht mit dabei, ne? Habe ich gesehen. Also es sind 32 Nationen. Deutschland ist gesetzt, ne?
Ja.
Ja. Wird ja in Frankfurt gespielt. Aber ansonsten, ich muss gestehen, ich habe das nur einmal ganz, ganz kurz überflogen. Hast du noch so ein paar?
Ja, die Schweiz ist wieder mit. Schweiz ist wieder mit dabei. Und das wundert mich schon stark, weil ich hätte eher gedacht, dass jetzt zum Beispiel Griechenland wegen John Michael dabei wäre, Kroatien wegen Boris Kötschmer eventuell dabei wäre. Frankreich hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Italien ist immer noch mit drin. Okay. Was mich auch immer jedes Jahr aufs Neue wundert, aber es scheint da einfach eine starke Connection zu geben. Und wir müssen es ja auch nochmal sagen, die BDC ist ja jetzt kein wohltätiger Verband. Die schauen natürlich auch auf Zahlen, auf Klickzahlen, auf ihre Homepage, auf die Views. Und da muss man eben dann auch abwägen, dass man das ein oder andere Land wahrscheinlich mit reinnimmt, einfach aus marketingtechnischen Gründen.
Ja. Ja, und die Schweiz, ich finde schon mit dem Belmont, die klopfen schon an, ne? Und ich glaube auch, es ist ein Markt, der für die PDC interessant sein könnte.
Ja.
Den Eindruck habe ich auch, ja.
Ja, also PDC würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt die nächsten Jahre irgendwann mal ein PDC Europe Turnier zum Beispiel schon mal in der Schweiz stattfinden würde. Wäre jetzt keine große Überraschung für mich. Ungarn ist wieder dabei, finde ich auch gut. Die machen eine Riesenarbeit. Da kommen ja auch ein paar Offizielle inzwischen her. Du kennst ja auch die Daniela, die Schreiberin, und ihr Mann Josef, der unten, glaube ich, so ein bisschen den Job von wie heißt er denn? Ich habe den Namen vergessen. Mensch, so oft gesehen. Dieser ältere Mann mit den weißen, grauen Haaren. Großgewachsener, der die Scores tippt. Du weißt, wen ich meine.
Ah ja.
Ah Mann, ich komme nicht auf den Namen, aber vielleicht im Laufe der Sendung vielleicht nochmal. Aber wie gesagt, die machen eine gute Arbeit. In Ungarn ist eine gute Dartszene und so weiter. World Cup für mich eines, also wahrscheinlich das Lieblingsturnier, wenn ich ehrlich bin, bei der PDC. Ja. Sagen nicht viele, aber für mich definitiv ein ganz interessantes Turnier, weil die Gesichter, die du plötzlich siehst, die dabei sind, die sind halt natürlich toll. Ich weiß gar nicht, USA müsste auch dabei sein, wenn ich es nicht noch richtig gesehen habe. Die haben ja jetzt auch einen Tourcard-Holder mit Jules van Dongen, der zwar Niederländer ist von, von der Herkunft her, aber ganz toll. Und USA sowieso, ich glaube, die PDC wird sowieso versuchen, den US-Markt wieder ein bisschen versuchen anzugreifen. Wir haben jetzt im Madison Square Garden dieses Event, World Series und so weiter, wird auch toll. Von dem her, World Cup bin ich sehr gespannt.
Ja, bin ich auch gespannt. Macht auch Bock. Das einzige Turnier, vielleicht nochmal für diejenigen, die das alles nicht so ganz intensiv verfolgen, wo ja auch dann Doppel gespielt wird, und das ist cool. Einfach auch die Einzelkämpfer dann plötzlich mal in einem Teamwettbewerb zu erleben, wo sie dann auch noch ihr Land vertreten, das ist super und funktioniert auch echt gut inzwischen. Das hat auch für alle echt einen Stellenwert. Das war, fand ich, so in den ersten ein, zwei Jahren, aber ist ja auch logisch, das muss erstmal so ein bisschen wachsen. Das ist gewachsen und jetzt haben sie Bock drauf. Ich meine, guck dir John Henderson an, was hat er sich gefreut über diesen World Cup Sieg. Der ist ja in seinem Heimatdörfchen da in Schottland, in den schottischen Highlands, ist ja empfangen worden wie die Queen. Also das war ja super. Oder? Das war doch echt super.
Ja. Ist echt geil. Und schau dir, wir dürfen immer noch nicht vergessen, Johnny Clayton, der World Cup, das war das Ding, wo das alles, diese Traumgeschichte von ihm angefangen hat. Dieses Doppel mit Gervin Price, das war der Start. Ja. Also kann wirklich auch deine Karriere beeinflussen, eventuell. So ein Teamwettbewerb.
Ja, weil du auch mitgezogen werden kannst. Ich glaube auch, das kann in so einer Phase, wo du so ein bisschen in der Krise steckst, kann dir das helfen, dass du einfach so dann die Siege einfährst, vielleicht auch mit Hilfe des Partners und dadurch Selbstvertrauen bekommst und dann kommst du wieder in die Spur rein. Also der kann was bewirken. Lass uns vielleicht noch kurz bezüglich Stuttgart über die vier deutschen Teilnehmer sprechen, die mit dabei waren. Lukas Wenig, Dragutin Horvat, Gabriel Clemens und Martin Schindler. Schindy ja wieder gesetzt gewesen auf 16, kommt ins Viertelfinale, geht gegen Damon Hatter raus, spielt im Achtelfinale ein super Match gegen Martin Lukman. Das ist ja auch echt ein guter Typ, der eine gute Körpersprache hat. Ist der mit einer Entschlossenheit auf der Bühne. So hat er den Van Gerven ja auch rausgehauen mit 6-1, weil der überzeugt von sich ist, weil der auch dann, der läuft auch viel zu früh los beim Walk-On. Da ist doch gar nicht die Ankündigung abgeschlossen. Da ist er schon unterwegs, weil der halt machen will, weil der ran will, weil der Bock hat. Das finde ich cool.
Ja. Guter Typ.
Und, ja.
Und weil du sagst Körpersprache, du hast ja dieses European Tour Event, glaube ich, nicht gesehen, wo er dann angefangen hat, einen Bauchtanz zu machen nach beim Walk-On.
Das habe ich nicht gesehen.
Das war Wahnsinn. Also es war schon ein bisschen befremdlich, es war lustig, es war irgendwie, es war Darts. Also ich glaube, es war einfach nur Darts und deswegen musste ich gerade so lachen bei Körpersprache.
Okay. Ja, Lukas Wenig kriegt einen Whitewash von Joe Mernon ins Gesicht gespielt. Ja. Von Midnight, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Joe Mern einen neuen Spitznamen hat. Das ist doch immer Shaggy gewesen über so viele Jahre, aber das ist jetzt Midnight. Wie kann man sich denn Midnight nennen? Was soll das denn?
Vor allem von Shaggy auf Midnight, wo ich weiß nicht, wo der Spitzname herkommt. Ja. Midnight ist mir jetzt auch ein bisschen komisch, aber es gibt ein paar Spitznamen, die komisch sind.
Ja. Dragutin Horvath, Herkules, da hat er sich ja auch lange gegen gewehrt, ne? Wissen wir das? Du weißt ja, das war ja meine Idee, ne? Das hat er erst nicht haben wollen, das war ihm so ein bisschen peinlich. Inzwischen steht er dazu wie eine deutsche Eiche. Dragutin Horvath geht raus gegen Nathan Rafferty, der einen super Auftritt hatte. Wir hatten zum ersten Mal drei Nordiren im Achtelfinale eines European Tour Events. Da haben Brendan Dolan und Daryl Gurney und Nathan Rafferty haben sozusagen so ein bisschen Geschichte geschrieben. Ja, und Gabriel Clemens verliert gegen Johan Engström.
Ja.
Gaga hat einen Post rausgehauen. Hast du ihn gelesen? Der sagt ja auch so, es ist gerade einfach nicht meine beste Phase in meiner Karriere, das kriegt er alle mit, das kriegen wir auch alle mit. Ja. Er kämpft aber, er verliert jetzt auch gerade so diese Matches, weißt du, wo du auch denkst, ey, verdammt, das ist auch, es läuft dann auch einfach scheiße, ne? So wie es im Darts auch ist, wenn du das Momentum nicht so auf deiner Seite hast. Und hat dann auch nochmal gesagt, und so auch an die mich beschimpfen und ich muss echt sagen, ich kenne das so massiv, kenne ich das nicht auf Social Media. Klar, da gibt's auch mal Kritik, logisch, und ich, ne, habe ich alles erlebt. Aber das scheint echt auch auf einem Niveau zu sein, was die Spieler permanent abbekommen. Und wir haben das oft schon bei Game On angesprochen. Und wir müssen es immer wieder ansprechen, weil diese Holzköpfe, die solche Kommentare in Richtung, in diesem Falle Gabriel Clemens schreiben, die müssen einmal kalt duschen gehen und sich mal schütteln und mal ganz kurz nachdenken, was sie da machen. Ja. Sie beschimpfen und werden persönlich und werden unverschämt in eine Richtung, wo du wirklich denkst, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Ja, also ich sag auch immer, Kritik kann man ja üben, kein Problem. Ja. Wenn man einfach irgendwie vielleicht auch sagt, hey, vielleicht liegt's daran oder sonst was, aber so plump einfach jemanden beleidigen, das geht überhaupt nicht. Und du weißt, Gaga liegt mir ja ganz am Herzen und da kriege ich selber auch ganz schön Aggressionen, weil...
Ja.
Der Typ, das ist einfach einer der anständigsten Menschen, vielleicht der anständigste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte. Und er hat das überhaupt nicht verdient. Das ist mal das Erste. Und das Nächste ist, er redet ja nicht viel drüber, warum es vielleicht nicht läuft oder sonst irgendwie. Aber er hat es ja mal so beiläufig erwähnt, dass er nicht immer schmerzfrei spielen konnte. Spielt gegen Engström, gegen den habe ich auch schon gespielt. Der ist unangenehm zu spielen auch, weil der plötzlich um die Ecke kommt. Du weißt gar nicht, was los ist. Dann hat er auf dem European Events zweimal Chizzy vor der Nase. Weiß ich, ist auch nicht einfach für die erste Runde. Möchtest du auch nicht haben und so weiter. Und spielt jetzt auch gegen Engström, 94 Average. Ich meine, da kannst du nichts sagen. Ich meine, genau. Joe Cullen spielt 93 und gewinnt einen Premier League-Abend. Weißt du, ich meine, also es ist halt, wie es eben läuft. Aber du hast schon recht, diese Holzköpfe, Social Media ist eben Fluch und Segen irgendwie zugleich, aber für mich inzwischen mehr Fluch, wenn ich ehrlich bin. Und gerade, glaube ich, wenn man so wie Gaga, glaube irgendwie 60.000 Follower hat oder so, weiß nicht, vielleicht wäre es in der Größenordnung vielleicht auch schon langsam der Gedanke, dass man das in andere Hände abgibt und das einfach professionell machen lässt und sich das gar nicht an sich ranlässt, weil du wirst nie, Idioten sterben nie aus. Es ist nun mal so.
Naja, klar. Ja.
Ja, klar. Ja. Aber was ich sagen will, aber da bist du auch, glaube ich, komplett bei mir. Gaga hat keine Beleidigung verdient, absolut nicht. Das ist so ein hilfsbereiter Mensch und was weiß ich. Und ich habe es ja schon oft gesagt, wenn ich jetzt irgendwo auf der Autobahn stehen würde und hätte genau noch Akku für einen anrufen, wüsste nicht, wie ich da runterkomme mit einem platten Reifen oder so, ich würde ihn anrufen, weil ich wüsste, der steht auf, kommt, holt mich und dann ist gut. So ein Typ ist es für mich einfach, ja, auf den kann man sich verlassen, an mein ein Wort und ist ein ganz netter Typ. Und wer mal so privat mit ihm geredet hat, der wird auch wissen, geilen Humor hat er.
Ach ja, und der hat auch die Füße echt auf dem Boden. Der weiß auch genau, wie das Leben funktioniert. Der weiß auch, was 5 Euro wert ist. Weißt du so, der weiß, wie das Leben ist.
Ja.
Und der genießt jetzt seine Zeit dort und er hat jetzt den Erfolg, den er hat, und er hat noch Potenzial nach oben, aber der macht sich ja auch nicht größer, als er ist, und der spuckt ja auch keine großen Töne, dass du denkst, ist er denn wahnsinnig? Nein, das kommt ja alles gar nicht. Lass den doch in Ruhe, lass den doch jetzt auch diese Phase irgendwie erleben und unterstützt den lieber. Wieso muss ich eigentlich immer hingehen und die Leute klein machen? Wie klein muss ich mich selber denn fühlen, dass ich den anderen immer klein machen muss, damit ich mich mal so ein bisschen größer fühle?
Ja.
Und was machen diese Menschen? Die schreiben so einen Kommentar und dann hauen sie auf die Schenkel und denken, ich war geil jetzt gerade oder was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es echt nicht.
Ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie sowas schreiben oder so, viele hoffen ja auch irgendwie auf Zustimmung, dass sie vielleicht denken, ich bin ja nicht alleine oder so, der das denkt oder sonst irgendwie. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gerade bei Gaga merkt man immer wieder, dass die Leute eher dann auf seiner Seite natürlich immer stehen und auch allgemein überhaupt niemanden irgendwie beschimpfen oder so. Egal, ob es jetzt in der Darts-Szene ist oder sonst irgendwie, das ist mir völlig egal, mal abgesehen von Gaga. Es gehört sich einfach nicht. Das ist Kinderstube. Ganz einfach, oder?
Ja, absolut.
Macht man nicht.
Absolut. Komm, wir gehen in unsere Lieblingsrubrik rein.
Oh.
Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Ich habe mir diesmal nicht eine Notiz dazu gemacht. Ich werde einen kompletten Freiflug machen. Und habe noch so ein paar Sekunden nachzudenken Zeit, weil du nämlich anfängst.
Ich fange immer an, habe ich das Gefühl. Ja. Oder kommt mir das nur so vor?
Nein, komm, ich kann auch anfangen.
Ja, komm, fang du mal an.
Fang ich an.
Meine ist so langweilig.
Ja, ich hoffe, meine entpuppt sich noch irgendwie. Oder vielleicht kann man es auch zusammen so ein bisschen machen. Ich wollte mal über Russ Bray sprechen.
Oh.
Ja, diesmal ein Caller. Russ Bray, der inzwischen ja so ein paar Fehlerchen macht, wenn er callt auf der Bühne. Und das tut mir teilweise echt leid, weil ich den Eindruck habe, dass er so ein bisschen verunsichert ist. Das darf dir als Caller nicht passieren. Du als Caller, das ist ja klar, jeder Fehler, den du machst, kriegen alle mit. Und dass du musst ein großes Selbstvertrauen haben, um auch sofort den Score zu sehen und zu wissen, es ist jetzt die 137 und dann musst du sie raushauen. Und wenn du noch ein paar Fehler gemacht hast, glaube ich, ist das vom Kopf her gar nicht so einfach. Und ich habe so das Gefühl, das ist bei ihm gerade so. Russ Bray ist ein so geiler Typ. Immer gut gelaunt. Egal, wo du den triffst, der kommt immer an und hat ein Lachen im Gesicht. Und wenn du ihn fragst, wie geht's dir, dann geht's ihm immer gut. Das finde ich super. Dem geht's immer gut, und nicht, weil es irgendwie jetzt geschauspielt ist, weil er irgendwas überspielen will, sondern du hast das Gefühl, ja, du bist genau am richtigen Platz. Das ist irgendwie genau sein Leben. Der war, glaube ich, Gerüstbauer über viele Jahre und jetzt genießt das als Caller seit den 90er Jahren ja schon unterwegs zu sein. Und ich mag den sehr, und es ist eine kleine Legende, und der wird ja auch von den Fans gefeiert, und die Stimme ist einzigartig, und der hat lange nicht gewusst, was er für eine geile Stimme hat. Auch das finde ich super. Das kam ja erst, weil irgendwann gesagt hat, call du doch mal, und haben dem im Mikrofon die Hand gegeben, weil die Stimme auch erst im Mikrofon so richtig sich entfaltet.
Ja.
Und hat man dann gemerkt, boah, der für eine Stimme ist ja Wahnsinn. Und dann ist der auch so umtriebig, der hat als Sprecher fungiert, der war im Boxring, das habe ich damals echt vermitteln dürfen. Da rief mich Sat.1 an und sagte, was ist das eigentlich da, dieser Russ Bray, das ist ja Wahnsinn. Ich sag, ruf den an, der macht das 100 Pro. Und auch dann so die Art und Weise, wie Russ damit umgeht, dafür ist er mir echt total dankbar. Und wenn der mich sieht, dann kommt er mit einem Bier um die Ecke und sagt, hier übrigens Boxen, das war geil von dir, vielen Dank. So, das vergisst er auch nicht. Das ist auch nicht irgendwie abgehakt und aus dem Kopf und aus dem Sinn, sondern das vergisst er nicht. Und wenn Russ Bray nach einem langen Turniertag abends in die Hotelbar kommt, um noch vielleicht einen Absacker zu trinken, immer schön in Jogginghose, immer in Trainingshose, auch das finde ich super.
Ja. Das ist das Smoking für abends, ja, stimmt.
Ja, genau. Ja.
Aber ich habe ihn auch so im Kopf, guter Typ, auch einer, der alle Namen kennt. muss man ganz klar sagen. Und immer gut gelaunt, gibt dir immer die Hand, fragt, wie es geht. Immer dieses Augenzwinkern, kennst du es? Immer den Augenzwinkern, das gefällt mir. Und eben für mich auch so ein typischer Engländer, finde ich einfach. Ja. Gut gelaunt und was ich auch irgendwie, was man vielleicht ein bisschen vergisst, ich glaube, dass auch jetzt die Karriere, wie sie jetzt im Moment bei ihm ist, ich glaube, das hat er sich auch anders geplant. Der war ja vor Corona viel in Asien unterwegs. Hat es dort echt genossen, glaube ich auch. War ja über Wochen, Monate dort auf Tour irgendwie für die PDC Asia Tour und so weiter. Dann kam Corona, dann musste er natürlich wieder zurück. Im Moment ist es immer noch sehr schwierig, glaube ich, in Asien zu reisen und so weiter. Ich glaube, das hat er jetzt auch so ein bisschen weggelassen. Und ich glaube, dass er das gar nicht so geplant hat, dass er jetzt die letzten zwei Jahre noch so extrem aktiv bei der PDC dabei ist. Und diese Fehler, wo du sagst, ja, das geht dir ans Selbstbewusstsein, weil du eben so eine Caller-Legende bist, dann kriegst du vielleicht noch den ein oder anderen Spruch von einem Spieler nach dem Spiel, der vielleicht sagt, hey, weil du den Fehler gemacht hast, habe ich dieses Leck verkackt oder so. Das bleibt schon in der Birne. Und ich und Russ Bray ist ja auch einer, der callt ja nicht nur PDC, der macht ja auch viele, viele Exhibitions unter der Woche in Pubs, in kleineren Hallen und so weiter. Also der lebt dieses Ding. Also ich glaube, der kennt auch nichts anderes.
Oder? Dem war ja auch jetzt wirklich während Corona, sagte er eben mir damals auch, der war ja so viel zu Hause wie eigentlich noch nie in seinem ganzen Leben. Der war auch wohl vor der Darts-Zeit irgendwie immer beruflich unterwegs aufgrund seines Jobs. Dann hockte der da zu Hause, der lebt ja auf in der Pampa, ne, komplett in der Pampa, hat aber ein großes Grundstück und ein tolles Haus. Seine Kinder sind groß, sind auch noch kaum da. Da ist also nichts zu tun. Und es war einmal super. Ich habe damals mit ihm lange telefoniert, um so ein Recherchegespräch zu haben für mein Buch. Und dann saß er da in seinem Sessel und dann bestellte er so auf Zuruf bei seiner Frau eine Tasse Tee. Die brachte ihm dann dieses Tässchen Tee und dann sitzt er da. Das ist super. Und erzählt. Und der ist ja so viel auf Achse, was du schon sagst, durch Asien auch, wie wirklich kaum ein Zweiter. Und das genießt der wahnsinnig, dass der durch die Welt reist. So der hat eine große Dankbarkeit in sich, dass er das machen darf, was er da macht. Ja. Und einer, der übrigens auch wirklich Darts lebt, wenn du mit dem frühstückst, redet der viel über junge Talente, wer kommt nach und wie stellst du den ein und was hältst du von dem und dem. Also das beschäftigt den auch den ganzen Tag über, was da letztlich passiert. Das ist nicht nur Schiri sein und auf der Bühne stehen und callen, sondern der guckt sehr genau, wie die Tour sich entwickelt, welche Nachwuchsspieler es gibt, was machen die Deutschen, und da hat er ein großes Interesse dran.
Ja, ich glaube auch diese Szene mit MVG und Johnny Clayton, als MVG ihn da anfährt, live im Fernsehen, weil er da irgendwie 3-4 Mal irgendwie thank you zum Publikum gesagt hat, im Wurf, anscheinend von MVG. Das hat ihm wehgetan, glaube ich, dass er da oben auf der Bühne von MVG so, ja, ich will nicht sagen zurechtgewiesen wurde, aber dass gleich die Reaktion kam. Ich glaube, da hätte er sich gewünscht, auch von seinem Status und von der Beziehung, die zwei miteinander haben, dass man das hinter der Bühne klärt. Ich glaube, das habe ich ihm auch irgendwie im Gesicht angesehen, dass er ziemlich geschockt war in dem Moment, weil ihm auch bewusst ist, hey, scheiße, das sehen jetzt alle irgendwie und diskutieren vielleicht morgen auf Twitter drüber. Und das hat mir so ein bisschen leid getan. Aber wie gesagt, Russ Bray, da gibt es nur ein Wort in der Dartszene, Legende, Ende.
Ja, absolut. Und diese Stimme, und ganz ehrlich, kannst du sagen, was du willst, Kirk Bevins, besserer Rechner, George Noble, besserer Rechner. Ja. Aber diese 180 haut halt nur der Bray raus. The
genau.
Voice.
Kommt auch keiner mehr ran.
Und nein, und das siehst du auch, wenn bei der Vorstellung, ne, wenn du European Tour machst, da werden ja auch heutzutage immer noch die Caller, was ich echt sehr, sehr gut finde, vorgestellt. Und wenn Russ Bray vorgestellt wird, da flippen die mehr aus als teilweise beim Spieler, der da oben auf der Bühne ist.
Ja.
Diesen Standing musst du dir erstmal erarbeiten. Also das kommt nicht von ungefähr.
Ich hatte ja die Ehre mal, also um das vielleicht, keine Ahnung, um es abzuschließen. Ich hatte ja mal die Ehre, auf einer Bühne vor 10.000 Zuschauern in Köln gegen Phil Taylor zu spielen, und der Caller war Russ Bray. Ich glaube, mehr geht nicht mehr so für mein Ding. Das ist schon oberstes Level. Und ich habe das Board gekriegt mit Phil Taylors und Russ Brays Unterschrift. Von dem her für mich auch eine absolute Legende hinter dem Mikro, ja.
Und so ein Board hängt dann bei dir im Keller oder steht das irgendwo im Schrank oder wie?
Ich möchte nicht sagen, wo ich es aufbewahre oder in welchem Safe oder welcher Bank ich es aufhebe, weil also einbrechen braucht kein. Es ist nicht bei mir zu Hause. An alle, die es schnappen wollen, ist es nicht bei mir zu Hause. Aber ich hab's noch.
Du hast es noch.
Ja. Ich hab noch, klar. Hallo, ich bin damit durch diese Lanxess Arena gelaufen, stolz wie Harry unterm Arm, wie so ein Kind, das ein neues Spielzeug gekriegt hat. Kennst du das?
Aber das ist uns etwas, wir haben ja schon über Freudenstadt gesprochen. Das ist, wenn ich dich mal besuchen komme, ich bin gespannt, was du so für eine Sammlung hast. Du bist ja, du sammelst ja auch Darts und du hast ja, glaube ich, du hast viel Equipment zu Hause.
Sehr viel, sehr viel. Sehr aber viel. Im Moment, ich muss zugeben, ich habe jetzt die letzten Wochen oder schon vor Wochen alles, also sag mal 95% alles verpackt in große Umzugskartons und habe das bei mir auf dem Dachboden, weil ich habe die Vorstellung, dass mein Sohn irgendwann mal, ob ich jetzt da bin oder nicht, weiß ich nicht, irgendwann durchs Haus, wie halt Kinder so sind und alles erkunden will und so ein Karton nach dem anderen aufmacht und dann merkt, hey, was ist denn da? Pokale, hier das und da und da so viele Darts. Was ich meine, das ist so meine Vorstellung von vielleicht, dass ich dann in dem Moment vielleicht toll, weißt du, wie mein Papa? So möchte ich irgendwie, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen
gesponnen. Das ist deine Darts-Romantik, deine Papa-Romantik.
Vielleicht denkt er sich auch, Mann, was hat denn der seine Zeit verschwendet mit diesem, mit Darts, ist doch völlig sinnlos gewesen oder sonst irgendwie, ist ja auch egal, aber das ist so eben meine Vorstellung, es ist alles schön verpackt und weil es stand so viel Zeug rum und ich habe echt nur Ärger bekommen, weil hier überall war das Zeug. Gell? Und wie gesagt, wir haben es ja schon mal bei Darts-Übertragungen drüber gehabt, als du mich gefragt hast, wie viele Darts-Sets ich habe. Und ich habe ja gesagt, ich will es nicht sagen, weil es könnte sein, dass meine Frau zuhört. Und so belassen wir es auch.
Und warum überhaupt dein Sohn? Vielleicht ist es ja auch deine Tochter, die Kartons aufreißt, weil sie nämlich Bock auf Darts bekommt und Fallon Sherrock herausfordern möchte.
Stimmt. Ja. Da habe ich wieder meine veralteten, verkrusteten Geschlechterrollen im Kopf gehabt. Es sei mir verziehen.
Ja. Okay.
Ah, jetzt bin ich dran, oder wie?
Kleine Stories über große Helden.
Also ich gehe komplett in eine andere Richtung. Also es ist, hat nichts mit irgendwelchen Legenden, Russ Bray oder sonst oder PDC zu tun. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. EDA-Turniere. Es ist einfach eine witzige Geschichte, weil ich da so der große Held in der Geschichte bin. Also EDA-Turniere laufen so, jeder kommt in die Kneipe, zahlt 10 Euro Startgeld und dieses komplette Startgeld wird dann prozentual an die Teilnehmer ausgeschüttet. Und üblich ist so, bis 30, 32 Teilnehmer macht man 50%, 30%, 20% für die ersten drei Plätze. Und dann gab es in der Nähe eine Kneipe, die hat zum ersten Mal ein EDA-Turnier gemacht. Und ich komme da hin und sehe schon, es sind 50 Leute oder so da, gell? Und keiner, den ich kenne, also das Ding gewinne ich 100%. Also da war ich mir sicher, da war ich dann Peter Wright in dem Moment. Und der Wirt kommt und wenn es dann mehr wie 30 Leute sind, wird dann aufgeteilt eher so 35, 15%. Also das wird dann weiter nach hinten gestaffelt. Und der Wirt kommt auf mich zu und sagt, ja, wie machen wir das jetzt hier mit den Startgeldern, mit dem Preisgeld? Und dann sage ich zum Wirt, du, 70, üblich...
Mach 70, 50.
Nein, ich habe gesagt, bevor der jetzt auf irgendeine Idee kommt, du, üblich ist 50, 30, 20. Also so machen wir es immer. Bei den Dart-Turnieren, alles klar, wir spielen dieses Turnier, ich gewinne es auch und weil ich gewusst habe, ich kriege jetzt gleich 250 Euro Preisgeld oder so, gebe noch eine Kiste Bier aus an alle, die mit dabei mit mir waren, weil ich gefahren wurde und so weiter und auf jeden Fall Turnier gewonnen, ich nehme den Umschlag, Pokal, gehe nach Hause, ruft mich der Zweitplatzierte an, Jojo, Jochen, guter Freund von mir, und sagt, du, Robby, was war denn in deinem Umschlag drin? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Und dann sagt er, du, bei mir waren nur 30 Euro drin. Sag ich, echt? Und denk noch so, naja, vielleicht haben sie den Rest bei mir reingehauen. Wäre auch nicht schlecht, dann wird es noch mehr. Mach diesen Umschlag auf, waren 50 Euro drin. Obwohl es eigentlich hätten 250 sein müssen.
Okay.
Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Der Wirt hat mich gefragt, wie macht man das mit dem Preisgeld? Und ich sag zu ihm in alter Edard-Manier so, weißt, Tonne 40, ja, wir machen 50, 30, 20.
Nein!
Ja!
Das ist geil.
Ja, und der Wirt wird sich wahrscheinlich gedacht haben, das ist ja geil, 500 Euro eingezahlt und 100 Euro habe ich bloß auszahlen müssen. Das ist ja super Reibach, den ich mache.
Und, ich mache nächste Woche nochmal ein EDA-Turnier.
Ich habe wahrscheinlich jede Woche eins gemacht. Wie gesagt, ist keine spannende Geschichte, aber ich fand es halt irgendwie so witzig, weil mir das jetzt wieder eingefallen ist, weil ich da damals auch eine Rechnung hatte von über 100 Euro, weißt, für die Getränke und so weiter, was ich da alles ausgegeben habe. Und ich so sicher war und ich so arrogant nicht mal reingeguckt und den Pokal genommen und tschüss, danke, habe euch abgezockt und gehe wieder. Und dann waren da tatsächlich nur 50 Euro drin. Ich habe das Geld auch nicht verlangt danach. Ach, muss ich ehrlich zugeben, weil okay. Ich dachte, tja, bist du halt selber so schuld. Nee, ja. Weil ich gemein sein wollte, weißt du, eigentlich bei so vielen Teilnehmern hätten wir es weiter nach hinten staffeln müssen, so dass der fünfte und sechste Platz auch noch was kriegt. Aber weil ich so gierig war und wollte die Hälfte für mich, habe ich es eigentlich verdient in dem Moment.
Kleine Sünden. Bestraft der liebe Gott.
Hä? Sofort.
Sofort.
Sofort, ja. So, das war heute aber lang.
Ja, das war gut. Das erinnert mich irgendwie direkt an meinen größten Fauxpas, als das ist ja eine alte Geschichte, die viele auch kennen. Aber echt auch lustig, immer noch, finde ich, als Roland Scholten mich herausfordert und sagt, okay, wir spielen und bei dir zählt jeder da doppelt. Und ich denke, okay, doppelt kriege ich hin, traue ich mir zu gegen die vier der Welt. Es war ja damals in London bei der WM, ich war zum ersten Mal da. Und bis ich das raffe, habe ich bestimmt 12 Darts geworfen und dann merke ich, irgendwann wird irgendwie schwierig.
Ja,
das war, da hat er mich echt schön verarscht, vor allem vor all den Kollegen. So ein Standard-Gag, wie du mal so einen blinden Deutschen in die Leere schickst.
Wahrscheinlich jedes Mal, wenn so ein Neuling reinkommt, wird genau das Ding abgezogen und alle lachen sich wieder schön schlapp drüber. Aber es ist echt guter Trick, ja.
Ist gut. Ist
echt Roland. Gut. Ist genau sein Humor.
Ja, ist genau sein Humor. Das ist genau recht, ja.
Wir haben übrigens, will ich nur ganz kurz sagen, ich habe ihn ja über einen Skype-Call mal wieder gesehen. Wir haben so eine Dokumentation gedreht oder so keine Ahnung, was es war, für Sport 1 und dann haben wir ihn auch interviewt und so. Er war so relaxed und so chillig da irgendwie vorm Gartenhäuschen gesessen und wie man ihn halt kennt, weißt du, völlig unaufgeregt und auch mal ein paar Worte rausgehauen, die du eigentlich so nicht sagst und so weiter. Und war echt cool, ihn mal wieder zu sehen. Aber er ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Also man sieht ihm jetzt langsam an, dass er im Alter ist. Aber ist mir gerade so eingefallen.
The Tripod, Roland Scholten.
Tripod, ja.
The Tripod. Das wurde auch nie aufgelöst, ne? Warum The Tripod, ne? Nie.
Tja.
Ich werd's nicht tun.
Ich auch nicht.
Ich habe es ja in meinem ersten Buch mal angedeutet, aber ich werd's nicht komplett auflösen, auf keinen Fall. Ja. Jetzt habe ich heute echt gedacht, nachdem der Tag so lang war bei mir und wir um 0.30 Uhr angefangen haben, ich habe gedacht, okay, wir machen vielleicht 30, vielleicht 40 Minuten, aber jetzt ist schon wieder eine Stunde.
Ja,
tja. Aber das ist doch herrlich. Was für ein Betthupferl sozusagen, zumindest jetzt für uns beide. Ne? Also
beide, ja.
Ihr zu Hause, die ihr vielleicht morgen, was auch nicht, beim Joggen oder wenn ihr im Auto sitzt, im Stau steht, auf dem Fahrrad sitzt. Ich bekomme immer wieder schöne Nachrichten, wo die Leute Game On sich reinziehen. Bei der Arbeit vor allem. Viele hören Podcast bei der Arbeit. Ja. Dragutin Horvath ist ja auch so einer. Ne? Zieht sich jede Game On Folge rein. Kriegst du eigentlich Feedback von Dragutin zwischendurch schon?
Ja, meistens war zu kurz. Nee, kriege ich auch vom Dragutin, kriege ich immer Feedback und auch mal plötzlich mitten in der Nacht irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Völlig, aber auch nicht. Jeder geht los mit Hallo, mein Freund. Das ist, weiß ja, Dragutin ist halt auch ein klasse Typ. Auch immer er selbst geblieben, glaube ich, und verstellt sich auch nicht. Und für mich auch in Deutschland so gesehen total, also vielleicht nicht unterschätzter Spieler, aber ich finde, er gehört schon viele Jahre da zur deutschen Elite und ist ein ganz starker Spieler und auch ein herzensguter Mensch. Und ich finde trotzdem, Herkules ist gut. Guter Vorschlag, aber Brazzo ist halt Weltklasse, legendär. Heißt ja Brüderchen.
Ich weiß schon, ja, genau. Ja. Ja, klar, Brazzo, klar, das ist ja auch, glaube ich, weiterhin der Spitzname in der Dartszene sozusagen. Herkules ist ja eher so der offizielle Spitzname.
Genau.
Ja.
Und bei ihm wäre der Polke der Woche übrigens Schalke 04 gewesen. Weißt du ja. Großer Schalke-Fan.
Ja. Gut, ich meine, der Polke der Woche hätte auch diese Woche schon wieder Eintracht Frankfurt sein können, ne? Was, das war ja auch Wahnsinn, ne? Das ist also, der Fußball hat echt gerade, finde ich, eine gute Phase. Ich finde, das sind viele emotionale Situationen und Momente und das war nicht immer so.
Bei mir nicht, Elmar. Bei mir nicht. Okay. Wenn ich noch eins kurz loswerden darf, wenn du sagst, der hat gute Momente. Ich lese heute, dass bei Paris Saint-Germain Mbappé den Vertrag verlängert hat. Kriegt 300 Millionen Bonus und 100 Millionen Jahresgehalt und Mitspracherecht beim Trainer und bei Spieleinkäufen. Alles schön und gut. Ich weiß, es ist ein Riesenbusiness, aber mir geht es immer noch nicht in den Kopf, dass sowas abgeschlossen wird und woanders in der Welt wühlen Kinder im Müll, um Essen zu finden. Verstehst du? Das geht mir einfach nicht im Kopf, dass es der gleiche Planet ist. Und es ist too much. Sei ehrlich, 300 Millionen Handgeld für eine Unterschrift und 100 Millionen im Jahr als Gehalt. Es ist für mich too much.
Das ist too much.
Ich weiß nicht, wie die Leute da draußen denken, wahrscheinlich ähnlich. Aber was mich halt immer wieder fasziniert, es schalten immer wieder alle ein und wie gesagt, deswegen bin ich auch mal gespannt. Ich will jetzt nicht zu politisch werden. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt auf Dezember, wenn diese WM in Katar stattfindet. Was da los ist, wie sich das auswirkt, diese öffentliche Diskussion, wie die Menschen so drauf sind. Bin ich echt gespannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie meine Einstellung dazu ist, aber ich bin gespannt, wie es rüberkommt. So.
Ja, aber ich glaube, das haben ja auch die Olympischen Spiele, Winterspiele gezeigt. Die habe ich ja boykottiert. Die habe ich mir nicht so angeguckt. Aber die meisten machen das am Ende mit, auch immer mit der Begründung, da können die Sportler ja nichts für und der Sport ist ja toll. Das stimmt natürlich auch.
Ja.
Aber ich finde inzwischen wirklich, einer muss diese Kette brechen. Einer muss jetzt mal sagen, nein, das machen wir nicht so, das geht so nicht.
Reset.
Und wenn ich das dann bin als Zuschauer, okay, dann bin ich's halt. Weißt du, wenn ihr das alle nicht macht, dann bin ich's halt, hat nicht die Wirkung, wie das bei anderen eine Wirkung hätte, aber gut, dann ist es halt so.
Ja. Dann ist es halt so, ja.
So, ab ins Bett.
Ab ins Bett, ja.
Oder? Es war schön. Ja. Und ich wünsche euch eine tolle Woche und für alle Darts-Fans ist das auch so intensiv, es ist so viel los. Ne? Ist auch schon wieder das nächste European Tour-Event, Zwolle ist jetzt nächste Woche in den Niederlanden. Es hört kaum auf und dann ist auch schon bald, dann ist schon Juni, dann ist Madison Square Garden, dann ist World Cup. Es ist verdammt viel los und es macht Spaß, das Ganze zu verfolgen. Also, euch eine tolle Woche. Robby, vielen Dank. Und jetzt bist du mal zu Hause und jetzt bist du ja auch mal Vater, ne? Elternurlaub und jetzt musst du mal ran, nicht mehr Urlaub und einfach komm, wir hauen ab und jetzt sind wir weg in Kroatien. Nee, jetzt ist mal Alltag.
Ja, jetzt ist es wieder jede Woche Game On. Elmar, ich will dich auch nicht mehr länger aufhalten, es ist echt schon spät.
Ja, und ich dich auch nicht. Also.
Und wünsche dir eine tolle Nacht, eine gute Nacht. Ruh dich gut aus und auf
Prost.
Auf Georg.
Auf gute Georg, Nacht. Ja. Auf Georg. Sehr gerne. Prost.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.